Wie viel einzelne Nutzer man jetzt jeweils in einer einzelnen App erreicht, ist natürlich total davon abhängig, wer ich eigentlich bin. Und als wir eben schon vorab gesprochen haben, hatten wir ja auch gemerkt, manchmal, da geht es ja gar nicht darum, alle Menschen in Deutschland erreichen zu wollen, sondern häufig ist es ja so, dass wenn ich ein Podcaster bin, eine bestimmte Zielgruppe erreichen will. Und wenn die Zielgruppe gar nicht alle sind, sondern eine bestimmte Menschengruppe, dann sind das eben auch nicht so viele.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Mir gegenüber in den schönen Studios von Podspace sitzt Stefan Stadler. Stefan Stadler ist Gründer und Geschäftsführer von der VMapit GmbH und sie haben das Produkt APEC entwickelt. Herr Stadler, was ist APEC?
Ja, das ist ein Stück Software. Das Produkt ist ein Content-Management-System, eine Plattform, um Apps zu entwickeln und zu betreiben. Vielleicht kann man das am besten vergleichen. Aus der Webseitenwelt kennt man das von WordPress oder Typo 3 und sowas ist das für die Entwicklung von echten Apps.
Ich habe APEC entdeckt über die App von Bertram Kasper. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Sie haben im letzten Podcast, wenn Sie den gehört haben, schon davon gehört, dass Bertram Kasper eben auch eine App zu seinem Podcast hat. Und da war ich ganz neugierig und bin direkt über das Impressum auf die Firma gekommen und habe mir gedacht, ich spreche mal mit einem der Gründer und Geschäftsführer, was so eine App kann, inwiefern sie interessant ist für uns Podcaster und Podcasterinnen. Und meine erste Frage wäre tatsächlich gleich an Sie. Was kann denn grundsätzlich so eine App in der Kundenkommunikation? Wir haben uns vorhin schon ein bisschen unterhalten und haben gemerkt, dass eigentlich Podcasts und Apps ähnlich funktionieren. Was können Sie da noch zu sagen? Was können Apps?
Also der Wirkmechanismus von so einer App funktioniert so, dass wir wunderbar damit Menschen erreichen können. Wenn wir also eine Organisation sind, ein Verein, ein Unternehmen oder ein Podcaster, dann können wir damit unsere Zielgruppen erreichen. Und das Schöne ist, wir machen das jetzt, wenn wir jetzt das mit einer eigenen App tun, plötzlich gar nicht mehr über eine fremde Plattform, sondern über unsere eigene App. Und damit haben wir halt auch einige Vorteile, die heute ganz brandaktuell sind. Da geht's dann nämlich um die digitale Souveränität, die wir uns ein bisschen wieder zurückholen. Denn das ist ja unsere Zielgruppe, mit der wir da sprechen. Warum sollen wir das eigentlich immer über Plattformen von anderen machen und die Daten hergeben und die Reichweite?
Wissen Sie, wie groß die Akzeptanz bei den Nutzern von solchen Apps sind? Also ich höre zum Beispiel Podcasts über meine Podcast-App. Da habe ich halt mehr als einen Podcast. Ich kann auswählen zwischen ganz vielen Podcasts. Ich komme nochmal zu sprechen auf die App von Bertram Kasper. Da kann ich eben nur seinen Podcast hören. Wie groß ist die Akzeptanz bei den Nutzern? Denn es bieten ja mittlerweile viele eine App an, ja? Also da hat man von Edeka eine App und von, weiß ich nicht, von Dance und von anderen Geschäften. Können Sie da Zahlen nennen oder so ein Gefühl?
Naja, erstmal finde ich das total super, weil das ist eigentlich genau, was wir brauchen. Das ist nämlich Vielfalt und nicht ein großer Konzern auf der Welt. Häufig ist es ja überm Teich in Amerika, macht dann für uns alle irgendwas, was, und wir machen uns davon abhängig. Wenn wir also eigene Apps herausgeben und nutzen, dann ist das erstmal was ganz Wertvolles. Und ja, also wir selbst betreiben viele tausende Apps in Deutschland und erreichen mehrere Millionen Menschen über diese Apps. Genau genommen sind es ja aber gar nicht unsere Apps, sind ja Apps von jemandem Dritten. Aber das sind ungefähr die Zahlen, die man da nennen kann. Wie viel einzelne Nutzer man jetzt jeweils in einer einzelnen App erreicht, ist natürlich total davon abhängig, wer ich eigentlich bin. Und als wir eben schon vorab gesprochen haben, hatten wir ja auch gemerkt, manchmal, da geht es ja gar nicht darum, alle Menschen in Deutschland erreichen zu wollen, sondern häufig ist es ja so, dass wenn ich ein Podcaster bin, eine bestimmte Zielgruppe erreichen will. Und wenn die Zielgruppe gar nicht alle sind, sondern eine bestimmte Menschengruppe, dann sind das eben auch nicht so viele. Oder wenn ich eine App für einen Verein mache und der Verein hat halt 500 Mitglieder, dann ist vor allem gut, wenn ich die 500 erreiche plus das Umfeld von dem Verein. Und mehr will ich gar nicht und muss ich gar nicht erreichen.
Genau, beim Podcast ist es ja auch so, es gibt Podcasts, die nach innen kommunizieren und die möchten dann nur zum Beispiel die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens erreichen. Das heißt, die App muss gar, also der Podcast muss dann gar nicht auf Spotify und Co. gepusht werden oder so, ja?
Ja, das ist ein super Beispiel. Also wir entwickeln ja zum Beispiel auch Apps für Mitarbeiter-Apps und dann hat man halt ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern und die erreicht man dann damit und mehr will man auch gar nicht erreichen.
Und Bertram Kasper hat zu seiner App gesagt, dass diese App eben auch die Zugangshürden gerade für Menschen, die bereits etwas älter sind, senken. Und ich muss sagen, ich habe jetzt keine Probleme, mir meine Podcasts über eine App rauszusuchen und zu hören. Aber so eine App wie Spotify beispielsweise, die ist auch einfach sehr unübersichtlich und man wird also so algorithmusgetrieben, man wird ständig weggelockt wieder und dann gibt's da noch Musik und Hörbücher und. Also ich würde diese Spotify zum Podcast hören auch überhaupt nicht nutzen, aber das tun halt viele. Und um jetzt in diese Podcast-Welt reinzukommen, ist es immer noch nicht so, dass alle Menschen Podcasts hören. Aber um in diese Podcast-Welt reinzukommen, ist natürlich das mit so einer kleinen App einfach auch viel einfacher. Also von daher würde ich schon sagen, es ist auch ein gutes Argument, über die eigene App seinen Podcast anzubieten.
Das ist übrigens der Grund, warum ich heute in Berlin bin, weil ich gestern einen Termin hatte und da ging es um Barrierefreiheit von Apps. Denn wir haben vor 2 Jahren angefangen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und der Aktion Mensch Stiftung, uns darum zu kümmern, dass wir Apps barrierefrei machen können. Barrierefreiheit zielt unter anderem auch auf die Zielgruppe der älteren Menschen ab. Das heißt, und das ist auch wichtig und fair im Kontext der Inklusion, Software so zu bauen, dass sie übersichtlich ist, tut uns allen gut. Also das ist ein Teil, was man bei einer guten App beachten sollte.
Dass sie barrierefrei ist oder barrierearm.
Barrierearm, barrierefrei, ja.
Wir können ja mal darüber sprechen, was konkret so eine App alles kann. Ich erwähne jetzt nochmal die App von Bertram, weil ich die eben ganz gut kenne, aber ich kenne auch andere Apps. Also Bertram teilt seinen Podcast darüber. Es gibt News, ja, er hat jetzt eine Lesereise auch gemacht. Da gibt's dann immer Informationen, wo wieder was stattfindet. Es gibt Informationen, glaube ich, zu neuen Sendungen. Was kann ich noch machen mit so einer App? Also was könnte ich noch integrieren?
Bei einer guten App ist es immer so, dass man die User Experience für die Zielgruppe optimiert. Klingt jetzt ganz abstrakt. Und man muss also einen Nutzen stiften für die Nutzer. Und dieser Nutzen, der entsteht in 3 Bereichen. Nämlich, wir können wunderbar in so einer App Wissen und Informationen bündeln. Wir können Prozesse vereinfachen, also Digitalisierung machen. Und wir können die Kommunikation vereinfachen. Jetzt mache ich mal Beispiele dazu. Gerne. Also Wissen, Information bündeln ist natürlich für Podcaster, das sind jetzt erstmal genau die Inhalte, die da entstehen, der Podcast selber. Der Wissen, Information bei dem Bertram seiner App ist ja aber auch zum Beispiel, dass er Termine kommunizieren kann. Wie kann ich jemanden erreichen? In anderen Apps sind Informationen, aber auch Notfallnummern, wichtige Informationen. Geschützte Bereiche können wir machen. Nicht jeder muss in der App alles sehen können. Dürfen. Und da ist der Übergang jetzt zu dem Prozesse vereinfachen. Termine kommunizieren in der App kann ich ja in der Webseite auch, aber in der App kann ich zum Beispiel wunderbar den Termin in meinen privaten Handykalender übernehmen, weil es nämlich Schnittstellen gibt. Oder ich kann mich bei einem Termin anmelden. Und dann wird eine App zu einem richtig praktischen Tool, was uns einfach Zeit spart und Arbeit. Und oder bei in mach wieder das Beispiel Verein, wenn ich jetzt eine Community habe, wo ich irgendwie Mitglied werden kann, dann kann ich halt in der App Mitglied werden und dann wird der Prozess einfacher.
Und wo sind dann meine Daten, wenn ich über so eine App Mitglied werde zum Beispiel?
Ja, die sind eben dann unter der Datenhoheit von dem Herausgeber der App, also vom Podcaster oder der Organisation. Und wir machen das dann als Dienstleister für den Herausgeber der App und hosten das in Deutschland und Europa, vor allem aber in Deutschland bei IONOS und kümmern uns darum, dass das sicher datenschutzkonform stattfindet und betreiben die IT-Infrastruktur dafür. Was ein wichtiger Unterschied ist, denn heute kommt ja viele Software von anderen Erdteilen zu uns herüber und jetzt können wir diese digitale Souveränität auch wieder zurückgewinnen, indem wir die Dinge selbst tun.
Und was mich grundsätzlich nervt, ist, dass ganz schnell Werbung in diesen Apps erscheint. Mhm. Also dann eben oft keine Werbung mehr für das ich mich halt mal für diese App entschieden habe, sondern irgendwelche andere Werbung. Kann mir das bei Bertram Kasper in der App auch passieren?
Ja, nur wenn der Bertram das will und macht, aber es gibt ja keinen Dritten, der da Werbung einspielt, ist ja seine App. Das entscheidet dann der Bertram, ob er da Werbung haben will oder nicht. Und ja, die meisten Organisationen wollen das ja nicht. Das ist ja gerade oft das, was wir loswerden wollen. Außer ich bin ein Bundesliga-Verein und tue da halt meine Sponsoren platzieren. Dann, was auch übrigens legitim ist, ne, wenn ich jetzt eine Organisation bin, die halt Partner hat, die anderswo Geld herbekommt, dann darf man die Partner in so einer App natürlich auch sichtbar machen und dann hat man, ist das oft ein interessanter Weg, um zum Beispiel die Betriebskosten von so einer App auch zu refinanzieren.
Ich finde an der App von Bertram zum Beispiel tatsächlich, ich habe ja gesagt, ich höre meine Podcasts über eine andere App, aber wenn ich die App direkt von dem Podcaster habe, von der Podcasterin habe, dann mache ich das auch nur, wenn ich wirklich für dieses Thema auch brenne. Ja, wenn es mir wichtig ist, da dran zu bleiben, wenn es mir wichtig ist, keine Sendung zu verpassen und es ist noch mal ein Stück näher dran, als nur den Podcast zu hören. Dieses Gefühl habe ich tatsächlich.
Ja, das stimmt. Denn der Bertram, der kann jetzt Push-Nachrichten schicken und auf Dinge hinweisen. Der kann zum Beispiel sagen, hey, jetzt ist, eben habe ich euch einen neuen Podcast live gestellt. Schaut ihn euch an. Und der Nutzer klickt dann auf die Push-Nachricht, wenn er möchte. Und hüpft dahin in der App, wo der Podcast ist und kann loslegen. Oder aber auch, man kann kurzfristig Dinge sagen, hey, sind noch Tickets frei für, oder also diese sind ja unendlich, die Anwendungsfälle, die man dann damit machen kann, nicht muss, aber prinzipiell kann. Und die Nutzer von so einer App, die müssen ja uns hierfür gar keine authentifizierbar personenbezogene Daten hinterlassen. Die müssen sich nicht unbedingt anmelden, solange sie nicht selber Content hinterlassen sollen, was auch möglich ist, kann ich einfach so eine App laden. Ich bleibe anonym und profitiere trotzdem von der Aktualität, dass ich immer mitbekomme, hey, was hat der Bertram gemacht oder was hat der Herausgeber der App gemacht?
Und Sie sagten gerade, Sie können, also die Nutzer könnten auch selbst Content in die App reingeben. Also es gibt eine Chat-Funktion.
Ja, es gibt viele Funktionen, die auch interaktiv sind, denn das ist ja jetzt nicht nur eine One-Way-Informationskanal. So eine App ist eben auch eine Möglichkeit, um zum Beispiel einen eigenen Messenger zu nutzen. Wir haben in unserem Produkt APEC einen eigenen datenschutzkonformen Messenger, ähnlich wie Signal oder WhatsApp. Oder wir haben ein Umfragemodul, da kann ich meine Zielgruppe fragen, was haltet ihr davon? Oder wir können ein schwarzes Brett machen. Jemand will was teilen, denn irgendwie ist man ja oft auch eine Art von Community zu einem Thema. Und das kann die App leisten.
Und das wäre für Podcaster ja ganz toll, weil ich kann dann mit meinen Hörern und Hörerinnen die in den direkten Kontakt gehen, was über andere Apps nicht so gut möglich ist oder gar nicht möglich. Oder man muss wieder auf Plattformen wie YouTube oder Spotify zurückgreifen.
Ja, man kann sich jetzt da plötzlich selbst vermarkten und übrigens genauso wie die Großen auch. Deswegen machen ja viele große Apps, die können sich's leisten. Und das hat natürlich aber auch seinen Sinn, weil es auch funktioniert. Ne, vom
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Die können sich das leisten. Was kostet denn der Spaß?
Wir haben ja was Besonderes gemacht, dass wir quasi einen Baukasten entwickelt haben zur Entwicklung von Apps. Und das ist der Grund, warum wir unglaublich wettbewerbsfähig sowas tun können. Es beginnt, dass wir mehrere Förderprogramme haben und vor allem für gemeinnützige Organisationen, für Vereine, egal übrigens, ob die gemeinnützig sind, Hauptsache sie machen was Sinnvolles, und für Non-Profit-Organisationen entwickeln wir Apps 100% kostenlos. Wir fördern und sponsern diese Projekte und machen es einfach.
Wow.
Die Betriebskosten, an denen beteiligen sich die Organisationen, in Abhängigkeit ihrer Größe, das beginnt ab 49,90 Euro im Monat zuzüglich Mehrwertsteuer. Das sind die Betriebskosten, die man selbst beisteuert, um halt die Sicherheit, das Hosting und Updates und all diese Dinge dann auch bereitstellen zu können. Und ja, wenn man jetzt Business-Apps entwickelt, dann beginnt es in der Dimension von einem vierstelligen Bereich, kann aber auch teurer werden, je nachdem, welche Art von App man dann entwickelt, ob man besondere Schnittstellen dazu braucht und so weiter. Was aber natürlich ein riesiger Preisunterschied ist zu wenn ich klassisch eine App entwickle, dann war man früher immer in einem fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich, und das natürlich für kleine Akteure und für Vereine und wahrscheinlich auch für die meisten Podcaster eine Summe, die man sich halt dann normalerweise für sowas nicht leisten kann.
Genau, wenn jetzt der Solo-Selbstständige einen Podcast startet, ist es natürlich was anderes, als wenn, ja, weiß ich nicht, BMW einen Podcast startet.
Genau.
Mich würde noch interessieren, wie aufwendig, also wie dieser Prozess wäre. Also angenommen, ich würde jetzt sagen, oh ja, ich möchte auch gerne so eine App. Ich möchte mit meinen Hörern und Hörerinnen direkt kommunizieren. Ich möchte Feedback bekommen. Ich möchte vielleicht Fragen einsammeln für die nächste Podcast-Folge von meinen Hörerinnen und Hörern. Wie wäre so der Aufwand, den ich selbst noch mit betreiben müsste? Weil ja, erstellen tun Sie ja die App.
Ja. Ja, das ist eine super Frage, die kommt auch immer. Das ist ja auch total wichtig, dass man das mitdenkt. Jetzt hat man sowas, so ein Werkzeug, aber man muss es ja nutzen. Wenn man so eine App konzipiert, ist ganz wichtig, am Anfang einfach schon mal Sachen zu synchronisieren, die wir sowieso schon haben. Also wenn ich jetzt einen Instagram-Kanal zum Beispiel hätte, will jetzt da keine Werbung für Social Media machen, ist ja ein Teil, aber wenn ich ihn habe oder Facebook, dann kann ich ihn mit der App synchronisieren und dann ist schon mal alles im Bauch, was da bei Instagram ist. Wenn ich eine Website habe, dann kann ich Inhalte der Webseite synchronisieren, zum Beispiel die News über einen RSS-Feed, und zack, habe ich die News auch im Bauch. Und all das produziert überhaupt keinen extra Aufwand. Oder ich kann auch Kalender synchronisieren über eine iCall-Schnittstelle. Und so haben wir, wäre der erste Schritt immer erstmal versuchen, möglichst viele Inhalte zu synchronisieren, dann haben wir keinen Aufwand damit. Ich habe gestern die Frage sogar statistisch beantwortet bekommen, jedenfalls bei Selbsthilfe-Apps, von denen wir jetzt auch einige gemacht haben in den letzten Jahren. Da gab es jetzt eine Statistik, die ich zugespielt bekommen habe, und da haben die Administratoren der Apps gesagt, sie brauchen im Schnitt, oder sinnvoll wäre es, irgendwie 1 bis 2 Stunden die Woche auf die App zu gucken. Ich glaube, es ist echt unterschiedlich, aber ich würde so empfehlen, es ist schon gut, wenn ich als Herausgeber von einer App einmal die Woche meine App auch mal eine halbe Stunde angucke, ob da alles so ist, wie es ist und ob ich was Neues zu sagen habe. Wenn ich nichts Neues zu sagen habe und es gibt halt auch keinen neuen Podcast, dann brauche ich ja nicht künstlich irgendwie was machen. Aber ja, also so ist ungefähr der Aufwand. Also eigentlich sehr überschaubar.
Das hört sich gut an. Jetzt hatte ich in einem Kreis schon davon erzählt, dass ich heute mit Ihnen spreche über Apps. Und dann hieß es, naja, so eine App kann man sich ja auch ganz schnell zusammencoden lassen von ChatGPT, von Claude. Wie sehen Sie das? Ist das die große Konkurrenz?
Also für viele klassische App- und Softwarefirmen ist das eine riesige Konkurrenz. Für uns jetzt nicht, weil unser Produkt besteht ja eben aus der echten nativen App, die eine iPhone- und Android-App ist, mit Content-Management-System und digitaler Infrastruktur. Die App selber ist doch nur die Spitze vom Eisberg. Und das kann natürlich Claude und die KI noch lange nicht. Und auch wenn sie es können, muss ich das Ding ja betreiben. Ich muss das Ding ja im App Store erstmal hochladen und updaten. Und das ist, was wir ja tun. Also deswegen unter diese Minimalbetriebskosten kann man auf absehbare Zeit nicht noch günstiger Dinge tun, denn hosten werden müssen wir die Sachen ja auch. Ich glaube nicht, dass unter diesem Druck der Serverlandschaften wird ja immer mehr Cloud-Services gebraucht, die Kosten da massiv fallen. Und am Ende ist das ja auch recht dann nicht mehr so relevant, ob jetzt die App 40, 50 oder 60 Euro im Monat kostet. Die eigentlichen Entwicklungskosten, aber übrigens, die werden fallen, weil es unfassbar viel schneller geht, Softwarecode zu entwickeln. Das ist eine tolle Nachricht für die, die solche Tools haben wollen, eine schlechte Nachricht für die armen Entwickler, die noch klassisch Apps entwickeln.
Aber auch die klassischen Entwickler können sich mit KI unterstützen lassen?
Ja klar, das können die auch, aber der Wettbewerb ist halt sehr hart. Also von was will ich leben, wenn so eine App halt nicht mehr 25.000 Euro kostet, sondern nur noch 3?
Allerdings.
Genau, und wenn dann halt der Entwickler von um die Ecke halt dann diese 3 Apps macht und ich keine mehr, dann wird es halt, es wird weiter Softwareentwickler geben, keine Frage. Die Frage ist, wie viele und wer bleibt da übrig? Ne?
Um jetzt nicht so negativ hier rauszugehen aus diesem Gespräch, Sie sagen, Sie sind einer von 4 Gründern. Warum haben Sie diese GmbH, warum haben Sie WeMapIt gegründet? Was ist Ihre Vision?
Wir haben gestartet damals, weil wir beeindruckt waren, dass da ein iPhone auf den Markt gekommen war, ein Telefon ohne Knöpfe. Wir haben früher Software gemacht im Gesundheitsbereich, Telemedizin. Und dann hatten wir auch noch Software entwickelt, wo dann wo das anstrengend war, Software zu entwickeln für Telefone, die ständig ihre Knöpfe ändern. Muss man da nämlich dann so eine Hardware hinterher entwickeln. Das fanden wir total spannend und haben halt uns überlegt, wie kann man denn so eine App-Entwicklung so bezahlbar machen, dass wir es uns alle leisten können. Und das war so eine Vision und wir wollen das Ganze eben, wir machen das in Europa, in Deutschland, und das ist unser Auftrag, wie wir den so sehen und das, wo wir uns beteiligen. Genau, vielleicht auch noch mal zur KI zum Abschluss ganz kurz, ne? Die KI, die bringt uns auch auch positive Sachen mit. Zum Beispiel, dass es jetzt viel, viel einfacher ist, eine App barrierefrei zu machen. Und dass es auch einfacher ist, jetzt eine App zu pflegen. Es ist, bringt uns also auch große Vorteile mit. Aber wir müssen eben die Kontrolle behalten und selber die KI hosten und es nicht von Dritten machen lassen.
Und eben in Deutschland und Europa vielleicht bleiben mit unseren Anwendungen.
Unbedingt.
Na, das war jetzt ein schöner, positiver Schluss. Das gefällt mir besser. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Stadler, für die Einblicke in Ihre App-Entwicklung.
Vielen Dank.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden den Link zu VMapIt, zur VMapIt GmbH und eben zu APEC in den Shownotes. Schauen Sie sich das mal an. Vielleicht ist das auch für Ihr Projekt, für Ihre Vision ein interessantes Tool. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.